Breitband-Topic.
Der durchschnittliche Facebook-Nutzer verbringt 50 Minuten pro Tag auf der Plattform. Das sind 300 Stunden im Jahr und möglich ist dieses Abluchsen von Lebenszeit durch geschicktes sogenanntes Behavior Design, also Verhaltensdesign auf Deutsch. Das soll Menschen dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder sie immer wieder zu tun.
Und dabei setzt es an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Webdesign an. Und was dabei rauskommt, sind dann Technologieprodukte, die den Nutzer süchtig machen sollen. So zumindest lautet eine These. Matthias Finger hat sich das angeschaut.
Die großen Internetkonzerne lenken unser Verhalten. Diese Vorstellung hört sich grausig an, stimmt aber irgendwie. Natürlich tun wir nichts, was wir nicht wollen. Trotzdem lassen wir uns beeinflussen und tun, was die Industrie will, meint der Designethiker Tristan Harris auf Spiegel Online.
Der durchschnittliche Nutzer kontrolliert sein Smartphone 150 Mal pro Tag. Die Unternehmen profitieren enorm, denn mit jeder Interaktion verbringen die Nutzer mehr Zeit mit ihren Apps, Zeit, die die Firmen direkt in Profit verwandeln können.
Unser exzessives Verhalten im Netz ist verstandesmäßig kaum zu erklären. Kein Wunder. Internetfirmen setzen auf ein psychologisches Modell, das Sille Kruko, Verhaltensdesignerin aus Kopenhagen, so erklärt.
We have to start out by acknowledging that we are not rational.
Wir müssen anerkennen, dass wir nicht immer rational sind. Unser Verhalten wird durch zwei mentale Systeme kontrolliert. Unser reflektives System ist langsam und übersetzt unser Wissen bewusst in Handeln. Das impulsive System hingegen reagiert schnell und unbewusst. Es ist für Angewohnheiten zuständig und für alle Tätigkeiten, über die wir nicht nachdenken.
Die regelmäßige Nutzung von Webseiten und Apps formt Gewohnheiten aus. Sie brennen sich sozusagen in die Hirnrinde ein. Unsere Schädel werden gehackt. Nir Eyal hat ein Buch darüber geschrieben.
Absolutely critical to forming these long-term habits.
Wichtig ist die Assoziation mit einem internen Trigger. Dieser Auslöser sagt uns, welche Handlung wir vornehmen sollen. Die relevanten Informationen sind in unserem Kopf gespeichert. Situationen oder Gefühle diktieren uns also, was wir als nächstes tun.
Noch bevor wir Emotionen analysieren, sind wir online. Bei drohender Einsamkeit gehen wir auf Facebook. Bei Unsicherheit googeln wir. Und bei Langeweile ziehen wir uns YouTube-Videos rein und holen uns variierende Belohnungen auf den Seiten ab. Euphorisierende Substanzen fluten unser Hirn. Bingo, Jackpot geknackt.
Wenn ich Facebook öffne, weiß ich nicht, welche Fotos, Kommentare oder Likes mich erwarten. Bei Twitter scrolle ich durch Tweets. Psychologisch passiert hier genau dasselbe wie beim Daddeln am Glücksspielautomaten. Die Firmen konkurrieren um die Zeit der Nutzer. Diese zu unterbrechen bei dem, was sie gerade tun, ist gut fürs Geschäft. Facebook oder Snapchat gefällt es, wenn ihre Nachrichten den User sofort erreichen.
Die Plattformen wollen unser Leben erleichtern, doch gleichzeitig machen sie Geld mit unseren Gefühlen. Und sie legen die Optionen fest, zwischen denen wir uns bewegen, wie Weidevieh. Es besteht eine Asymmetrie. Was den Internetkonzernen hilft, muss nicht immer gut für uns Nutzer sein.
Und das ist eigentlich eine Binsenweisheit von Matthias Finger, aber trotzdem ist es dann doch immer wieder überraschend zu sehen, wie viel Strategie und letztendlich auch Manipulation hinter diesen einzelnen Funktionen steckt.
Um den Einfluss von Behavioral Design, da geht es deshalb auch gleich im Gespräch mit dem Ingenieurpsychologen Knut Polkén darum. Gleich nach Lion, einer Band, die es schafft, auch ohne dicke Plattendeals millionenfach gehört zu werden, und zwar über das Netzmusikportal Jamendo. Lion hier mit We'll Light the Sky.
Rest your head, love, and when you wake, I'll still be in love, with time to waste. We watch the ocean from miles away, the night's as young as us, so now we light the way.
Lion mit We'll Light the Sky hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo wir gerade über Behavior Design reden, also das Design, das uns dazu verführen soll, uns länger mit Apps oder Technologie zu beschäftigen. Und es gibt da ein Experiment, auf das sich Behavior Designer gerne beziehen, wo eine hungrige Ratte in einem Käfig sitzt und immer, wenn sie aus Zufall einen Schalter berührt, Futter erhält. Sie begreift den Zusammenhang zwischen Schalter und Futter schnell und bedient den Schalter fortan immer dann, wenn sie Hunger hat.
Ja, und wenn man jetzt aber will, dass die Ratte den Schalter ständig bedient, auch wenn sie keinen Hunger hat, dann muss man diesen Zusammenhang wieder auflösen. Dann muss nämlich die Ratte lernen, dass es für sie eben nur manchmal eine Belohnung gibt, aber nicht immer. Das ungewisse Ergebnis führt dann dazu, dass sie fortan den Schalter ständig ausprobiert.
Und was unser Nutzungsverhalten bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co. angeht, sind wir quasi die Ratten, könnte man sagen. Wir checken und kontrollieren ständig, weil wir nicht ganz genau wissen, was wir jetzt bekommen. Aber es könnte ja immer etwas ganz Wichtiges dabei sein und wir gucken trotzdem rein, obwohl die Notification gerade gar nicht gekommen ist.
Das klingt ziemlich schrecklich, finde ich, vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Verhalten gewollt ist, dass wir also quasi ferngesteuert werden von Designern. Designer, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie Knut Paul Kehn, Ingenieurpsychologe am ARTOP, ein interdisziplinäres Institut an der Humboldt-Universität Berlin, das Psychologie, Informatik und Wirtschaftswissenschaften zusammenbringt. Guten Tag, Herr Paul Kehn.
Guten Tag.
Vielleicht gleich zu Beginn müssen wir uns jetzt vor Ihnen in Acht nehmen. Basteln Sie auch an Anwendungen, die uns süchtig machen sollen?
Nee, eher nicht. Ich bin auch ein bisschen überrascht über die sehr biologische Perspektive hier, die uns ja zurückbringt auf ganz alte Dinge, die wir auch schon vor 100 Jahren gehört haben, wenn wir über sabbernde Hunde oder so nachgedacht haben im Sinne von Pavlov. Und ich glaube, dass wir inzwischen mehr über Verhalten gelernt haben. Und ich glaube, das, was uns so ärgert in diesen vielen guten Beispielen, die Sie gebracht haben, hier im Einspieler, ist das Thema, dass wir eigentlich selbst eine Kontrolle haben wollen. Also, dass wir uns vielleicht dann doch ärgern, dass wir im Restaurant sitzen und nicht mit den Leuten reden, sondern eher am Handy rumspielen. Und was hat das mit unserem eigenen Verhalten zu tun und wie viel Verhalten können wir selbst steuern? Und was Herr Einspieler sagte, waren ja so zwei Richtungen. Also eine ist alles sehr biologisch und die andere, es machen nur die Unternehmen und beides finde ich nicht gut.
Inwiefern? Weil Sie das bezweifeln, dass es so ist?
Ja, insofern, dass ich glaube, dass wir Menschen ja daran teilhaben. Also wir sind ja schon ein Stück selbstverantwortlich für unser Leben und die Frage ist sozusagen, was wird da eher ausgenutzt? Und es ist ein bisschen Biologie natürlich, aber es ist vor allen Dingen viel, was uns selbst ausmacht. Also unsere Ziele, unsere Werthaltung, unsere Motive, Dinge zu tun. Und was die neuen Unternehmen so hinkriegen mit den Handys und den ganzen Apps ist, dass sie unser Bedürfnis nach Informationen, was jahrhundertelang relativ schwer zu bewältigen war, massiv unterstützen. Das Bedürfnis, gleichzeitig mit anderen Leuten im Austausch zu sein, im Kontakt zu sein, Beziehungen zu pflegen, eine Wahrnehmung für andere zu haben, solche Themen.
Naja. Also Sie würden das eher positiv sehen?
Ja, es ist für Menschen positiv, diese Art Form von Unterstützung zu haben, aber wie es immer so ist, jedes Ding hat sein Risiko. Es gibt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und ich meine, wir haben auch früher darüber geredet, ob es okay ist, Maschinen zu bauen und Fabriken hinzustellen. Da gab es die sogenannten Maschinenstürmer. Ja, wollen wir jetzt heute die Facebook- und Informationsstürmer sein oder die Robotikstürmer, wenn wir jetzt diese ganzen neuen Technologien uns anschauen?
Na, aber darum geht es ja nicht, das muss man ganz klar sagen. Es geht ja nicht darum, die ganze Technologie in Zweifel zu ziehen. Es geht ja darum, dass tatsächlich das ausgenutzt wird. Also Sie sagen ja, diese Technik ist dazu da, um Informationen zu befriedigen, was wir vorher nicht konnten. Aber der Punkt ist ja, dass viele dieser Softwares, und im Spielbereich gibt es das auch sozusagen, dazu dienen, dass wir darüber hinaus drin behalten werden. Also dass wir eben nicht das soziale Netzwerk benutzen, bis die Information befriedigt ist, sondern dass wir das Maximale der Zeit darin verbringen, weil das besser für den Anbieter ist. Und das wird ja tatsächlich sozusagen versucht hervorzurufen durch diese Techniken.
Genau, das ist quasi der dritte Player hier im Spiel. Also wir haben sozusagen uns Menschen mit unseren Bedürfnissen und wir haben Technologie, die uns hilft, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und der dritte Player im Spiel sind eben die Unternehmen, die versuchen damit in unserer Gesellschaft Geld zu verdienen und zu gucken, wie können wir jetzt unsere Businessziele erreichen, vor dem Hintergrund, dass es Menschen gibt, die diese Technologie wahrscheinlich benötigen. Und was uns süchtig macht, ist, glaube ich, dass wir da sehr gute Angebote bekommen, die uns eben verführen, ja, noch länger und mehr daran teilzuhaben und auch vielleicht Dinge zu tun, die wir nicht wollen, also die auch zu unserem Verhalten gehören. Das heißt, zu viel Informationen preiszugeben, andere dritte Beteiligte mit ins Spiel zu bringen, die vielleicht gar nicht ihre Daten hergeben wollen, zu viel Geld auszugeben, zu viel Zeit damit zu bringen, die sozialen Situationen zu vernachlässigen, gemeinsam einsam zu sein. Ja, also solche Dinge. Ja, und also ich bin jemand, der nie für die eine oder die andere Seite steht, sondern eher guckt, okay, wir haben jetzt Risiken. Und die Frage ist eher, wie gehen wir in der Gestaltung von interaktiven Systemen, Produkten oder Services damit um, mit diesen Risiken? Das ist die Frage, die wir haben.
Können Sie erst nochmal genau erklären, wie und welche Techniken da überhaupt verwendet werden, um uns sozusagen zu verführen, mit Behavior Design eben mehr Zeit zu verbringen?
Naja, die eine Basistechnik ist, gut zu verstehen, was Menschen brauchen. Ne? Und wenn wir ihnen dann immer wieder wiederholt sozusagen dasselbe Futter vorsetzen, dann schauen wir da eben auch hin. Ja? Also ist jetzt was in meiner Familie passiert, schaue ich jetzt doch mal lieber schnell im Handy nach. Ja, genau, das wäre eine so eine Verführung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Unternehmen, die mit diesem Begriff Conversion Rate, was auch so ein neuer Modebegriff ist, nämlich konvertiere das Ganze sozusagen auch in Money für die Organisation oder für das jeweilige herstellende Unternehmen, dass man da eben auch Dinge verwendet, die nicht so gut sind. Ja, wir nennen die auch Dark Pattern, also Dinge, die uns länger drin lassen im Geschehen, Dinge, die dafür sorgen, dass wir nicht abschalten, dass wir das Abo länger haben, als wir es eigentlich haben wollten.
Können Sie das, also ja, abstrakt haben wir es verstanden, aber ja, gibt es da konkrete Beispiele? Können Sie uns sagen, also genau dieses eine Ding oder diese beiden Beispiele, da kann man das genau sehen, was das ist?
Naja, es hängt immer davon ab, was wir jetzt genau da sehen. Also wenn es mehr um uns länger dabei zu halten ist, ist es natürlich so, dass wir permanent zeigen, dass wir unsere Ziele und Bedürfnisse erreichen können. Also wir setzen uns sozusagen immer neues Futter vor. Was machen eigentlich deine anderen Kontakte hier? Was machen deine Freunde? Kennst du da nicht zufälligerweise auch eine Person? Könntest du dich nicht mit dieser Person auch vernetzen? Ja, das ist so eine Richtung. Andere Richtungen, die eigentlich noch härter sind, ja, glaube ich, sind so Dinge wie, wenn ich mich irgendwo anmelde, dass ich sozusagen gefragt habe, ob ich mein Adressbuch hochladen will, um sozusagen damit auch massiv den Business-Mehrwert in Form von Daten beim Unternehmen sozusagen zu steigern, ohne dass ich das vielleicht will. Und weil ich jetzt diesen Button vielleicht schlecht differenzieren kann von dem Button, der mich jetzt eigentlich ins Angebot bringt, dann lade ich erstmal mein ganzes Notizbuch hoch oder meine ganzen Kontakte und schon habe ich da etwas getan, was ich vielleicht nicht wollte. Abos abschließen, eine Vorauswahl zu haben in Formularen, die schon mal den Haken an der richtigen Stelle sitzt, aber es ist so versteckt, dass ich es gar nicht sehe und schon schließe ich da irgendwas ab oder kaufe einen Teil eines Produktes, den ich gar nicht haben wollte.
Wie schätzen Sie das denn ein? Wie hoch ist denn dieser Anteil an verführerischem Behavior Design in der Technik, die wir benutzen? Klingt jetzt so, als wäre das relativ massiv.
Ja, natürlich. Also es ist ein harter Wettbewerb da draußen in der Welt. Es sind neue Technologien auf dem Markt, um Informationen und Vernetzung und soziale Beziehungen zu unterstützen. Und es gibt genug Player und Unternehmen, die versuchen, da zu bestehen. Naja, und dann lässt man an der einen oder anderen Stelle die Moral eben auf der Strecke. Ja, und ich glaube, das ist das, wo die Gesellschaft auch Verantwortung für hat, da hinzugucken, Regularitäten zu schaffen. Ich glaube, jetzt vor 2 Tagen gab es einen Fall, dass Browser-Add-ons Daten mitgetrackt haben, um diese Daten zu verkaufen. Ja, da muss man eben aufpassen und das ist die Aufgabe, die wir haben.
Aber wie genau soll das denn passieren, dass man aufpassen? Also finden Sie das als unmoralisch, wenn man diese Dark Patterns, wie Sie sie genannt haben, da einbaut? Gibt es da ein Bewusstsein innerhalb der Industrie dafür?
Ja, da gibt es ein Bewusstsein und es gibt immer mehr Unternehmen, die auch verstehen, dass sie mehr Wert schöpfen, indem sie Ziele und Motive von Benutzern unterstützen, als dass sie mit Dark Pattern kurzfristig Business-Ziele erreichen. Ich glaube, das spricht sich ein bisschen rum. Und trotzdem werden wir es immer wieder haben, dass sozusagen ausgereizt wird, was irgendwie geht. Also ich glaube, wir werden das Thema nicht los. Ja. Ja, aber ich glaube schon, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Zuwendung auf die Menschen, also das, was Apple mal groß gemacht hat, sie hatten ja in ihrer Ankündigung wie Apple hier, ist ja dieses, dass sie gesagt haben, wir bauen Produkte, aber für Menschen. Das ist eigentlich diese Änderung in der Haltung, wo viele Unternehmen viel Zeit gebraucht haben, viele Jahre sozusagen sich damit beschäftigen mussten, um zu verstehen, dass es vielleicht für uns auch eine Rolle spielt. Diese Haltung, die spricht sich rum, glaube ich. So, aber gleichzeitig kommt immer die Frage, was sagen die Stakeholder? Steigen unsere Aktien? Machen wir genug Umsatz? Wie können wir das steigern? Und in jedem Business-Meeting von Produktmanagern tauchen diese Fragen auf. Ja, so, und dann hat man schnell eine Entscheidung, auch mal einen Dark Pattern einzusetzen.
Apple, der Name ist jetzt schon gefallen. Facebook haben Sie eben auch schon zumindest deskriptiv erwähnt. Was machen denn diese Unternehmen anders? Also so, wir sind ja süchtig nach diesen Produkten. Machen Sie das besonders gut?
Naja, Apple hat zumindest eine Zeit lang gut gemacht. Also auch eine Nachricht der letzten Woche im Heise-Ticker war zu lesen, nach der Veröffentlichung der neuen Macs ist Microsoft das neue Apple. Ja, mal eine ganz interessante Wahrnehmung, die sich auch keiner so vorstellen konnte, dass man so mal darüber spricht. Also die Frage ist, was macht die Verführung aus und wie lange sind die Unternehmen in der Lage, diese Verführung auch zu zeigen? Produkte für Menschen zu gestalten, reicht es irgendwie nicht mehr. Man braucht ein bisschen mehr. Amazon ist groß damit geworden, dass sie eben den Leuten zeigen, es gibt auch gute Services, wie die Produkte zu dir nach Hause kommen und wie du die kriegst. Damit sind die groß geworden. Facebook hat es vor allen Dingen über dieses Thema Beziehungsnetzwerke gemacht. Und ich glaube eher, also das Entscheidende ist, wo entsteht Mehrwert und Nutzen für Menschen.
Ja. Jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, dass es immer auch die Eigenverantwortung des Nutzers theoretisch zumindest ist, weil er ist ja ein bewusster Mensch und kann sich halt eigentlich auch entscheiden. Glauben Sie, dass man sich da als User emanzipieren kann und einfach frei machen kann von diesen Einflüssen? Und kann da sowas wie ein Gütesiegel helfen, dass man sagt, okay, diese App, also es gibt so eine Idee, die heißt Time Well Spent, dass man da draufklappt, also das verschwendet deine Zeit nicht. Halten Sie sowas für sinnvoll und kann man sich überhaupt davon emanzipieren?
Also erstmal glaube ich, prinzipiell kann man sich nicht so richtig davon freihalten, ja, weil es ist ja nützlich, es ist begeisternd, es erzeugt Emotionen und das ist etwas, was wir Menschen mögen. Ja, da wollen wir sozusagen nicht von weg. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es eher immer wieder ins Bewusstsein muss. Und da würden vielleicht solche Aktivitäten wie mit der App helfen. Ja, dass man sich da bewusst damit auseinandersetzt, aber nachher bleibt es die eigene Entscheidung und die muss in jeder Familie getroffen werden. Ja, benutzt man das Handy beim Frühstück oder nicht oder macht man einen handyfreien Tag oder nicht, keine Ahnung. Das ist aber in jedem Fall ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und Regularitäten allein reichen nicht. Ne? Wie immer ist es ein Stück auch, was mit unserem eigenen Bewusstsein zu tun hat.
Mit dem Ingenieurpsychologen Knut Polkén sprachen wir über die potenzielle Sucht, die bestimmte Technologiedesigns bei uns auslösen. Vielen Dank für das Gespräch.